Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit Menschen und Horizonte. Immer am Sonntagnachmittag bringen wir Ihnen in dieser Stunde interessante Menschen mit besonderen Lebensläufen näher. Heute der ehemalige DRS-Ostasien-Korrespondent Oskar Pfenninger, der uns wiederum das Land Japan näher bringt. Zum Beispiel in Sachen Hupen.
Es war sehr lärmig in den Strassen, auch in Kyoto. Die japanische Regierung hat dann einmal einen Anlauf genommen und propagiert, dass man nicht mehr hupet. Und dann habe ich beobachten, wenn man das von oben runter in Japan zweckbringt. Man hat den Tag X bestimmt, von dann an wird nicht mehr gehupet. Und das ist tatsächlich so gewesen. Und das ist typisch für Japan. Wenn etwas von oben runter kommt, dann wird es befolgt.
Davon können unsere Behörden ja nur träumen. Was der Oskar Pfenninger im Laufe von 50 Jahren sonst alles erlebt hat in Japan, inwiefern er ab und zu mal in ein kulturelles Fettnäpfchen getreten ist und wie er auch als Hörspielautor erfolgreich geworden ist, das erfahren Sie in dieser Stunde. Redaktion Anne-Kathi Zweidler.
Breaking down the walls that come between us for all time.
Gruppe Koreaner ist das auf deres Eis mit ihrem Hit «Hand in Hand». Über Nord- und Südkorea, aber auch über alle anderen Länder zu Ostasien hat der Oskar Pfenninger früher berichtet. Er war in den 50er und 60er Jahren Ostasien-Korrespondent für Radio Beromünster und auch für verschiedene Zeitungen. Vor allem Japan hat es Oskar Pfenninger angetan. Er hat Bücher und Berichte über das Land geschrieben und nicht zuletzt hat er auch eine Japanerin geheiratet und mit ihr eine Familie gegründet. Daneben hat er aber auch sonst grosse Radioreportagen realisiert und auch erfolgreich Hörspiel geschrieben. Unsere Redaktorin Anne-Kathi Zweidler hat den Oskar Pfenninger für unsere Sendung «Menschen und Horizonte» in seiner Wohnung in Zürich besucht.
Oskar Pfenninger, wenn man hier in Ihrer Stube sitzt, dann sieht man japanische Porzellanfiguren. Es hat also kleine Kunstwerke. Sie haben einen schönen Teppich am Boden, wo man nicht mit den Schuhen drauf geht, weil sie amix drauf sitzen auch. Man merkt in Ihrer Stube, dass Sie eine ganz, ganz enge Beziehung haben zu Japan. Und Sie sind ja lange zu Japan gelebt. Wie hat die Beziehung angefangen?
Das war 1955, als die Schweiz das Mandat der UNO übernommen hat. Eine Kommission von 4 Nationen, die müssen den Waffenstillstand nach dem Koreakrieg quasi überwachen. Es war eine Delegation aus Polen, aus Tschechoslowakei, aus Schweden und eben aus der Schweiz. Und ich bin zwar nur ein gewöhnlicher Soldat gsi, aber ich bin vorher in England gsi und bin aufgrund von meiner Englischkenntnis in die Delegation aufgenommen worden und das heisst, ich bin auf Korea geschickt worden, 1955. In Korea haben wir nicht können reisen, das heisst nur militärisch, nur behütet und bewacht und kontrolliert von Amerikanern. Wir haben überhaupt keinen Kontakt gehabt zur Zivilbevölkerung. Aber man konnte in Urlaub auf Japan, das war ein 3-stündiger Flug. Und so habe ich Japan als erstes asiatisches, ostasiatisches Land kennengelernt. Und nach dem knappen Jahr in dem militärischen Dienst, in einem Camp mit den Schweizern, bin ich dann nicht heim auf Europa. Ich habe das Ticket, das für den Transport zurück nach Europa dient hat, habe ich verfallen. Bin einfach in Japan geblieben.
Was hat Sie denn so fasziniert an diesem Land? Das war knapp 10 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki, nach dem Atombombenabwurf. Was war denn so faszinierend?
Es war mir einfach von Anfang an wohl. Ich hatte nicht das Gefühl, in einer fremden Welt zu leben. Damals hat Japan, wo noch arm war, verglichen mit heute, war sehr offen gewesen. Man hat immer noch das Gefühl gehabt von einem Neuanfang. Also von den Japanern haben das Gefühl gehabt, es fängt jetzt eine neue Zeit an. Man hat die Amerikaner im Grunde genommen mögen. Man hat sie akzeptiert als die Sieger. Und Europäer sind selten gsi und da habe ich profitiert davon, dass ich ein Europäer und ein Schweizer bin. Und die Schweiz war unglaublich beliebt gsi damals. Man hat einen amerikanischen General, der MacArthur, hat gesagt, mal, Japan soll die Schweiz von Ostasien werden. Also die neutrale, die friedliche Schweiz. Das hat den Japaner Eindruck gemacht.
Aber in der Welt hat dort Japan nicht noch den Ruf gehabt von einer relativ aggressiven Nation.
Sicher hat man in Europa die Vorstellung gehabt von einem sehr brutalen Vorgehen von den Japanern, was ja teilweise auch gestimmt hat, aber was geschieht im Krieg, das ist immer Brutalität. Und man hat sehr viele Vorurteile natürlich gehabt, gegen die Japaner, vor den Japanern, vor den Chinesen, vor den Amerikanern, vor jedem Volk. Man hat mehr Vorurteile gehabt als heute, würde ich sagen. denn man hat viel weniger Informationen als heute.
Sie haben gesagt, die Japaner sind Ihnen ganz offen begegnet. Wie hat sich das gezeigt im Alltag?
Ich war in einer Universitätsstadt, das ist die Stadt Kyoto, ehemalige Kaiserstadt. Eine Stadt, wo ich immer noch als die mir liebste Stadt in Erinnerung habe oder immer noch mit dieser Stadt, mit den Freunden, die dort leben, in Beziehung stehe. Und damals hatte ich sehr viel Kontakt mit japanischen Studenten und Studentinnen gehabt. Und die hatten einen ungeheuren Hunger gehabt, mit Europäern zu kommunizieren. Und alle wollten Englisch reden, damals die Studenten. Heute ist das sicher nicht mehr der Fall. Heute hat sich das völlig geändert. Also, heute haben die Japaner eher stellen den Anspruch, dass man Japanisch kann. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit gehabt, Deutsch zu unterrichten an der Universität. Und das hat einen grossen Kreis von Bekannten dann ergeben. Alles junge Leute, die ungefähr so alt sind wie ich.
Sie haben Ihre Frau wie gelernt kennen?
Ich bin bekannt worden mit einem Schweizer Ehepaar, der in Kyoto gelebt hat. Und meine Frau hat sich eigentlich geweigert, den normalen Weg von einer jungen Japanerin zu gehen, nämlich nach der Highschool Blumen stecken oder irgendeine andere traditionelle japanische Kunst zu studieren oder eigene Kleider zu schneidern und so, sondern sie ist aus ihrem Elternhaus rausgegangen und ist ihren eigenen Weg gegangen, hat das, Studium vorgesetzt in einem College, wo Englisch geredet worden ist, und ist in die Schweizer, zu dieser Schweizer Familie gekommen, ist angestellt worden als Teilzeit-Kindermeidli. Und dort haben wir uns dann kennengelernt. Und sie hat also schon vor mir, bevor sie mich gekannt hat, hat sie gewisse Vorstellungen gehabt von Schweizer. Und hat da schon gemerkt, dass das komische, ein bisschen komische Leute sind. Und die Familie, wo sie drin hineingeraten ist, war ein bisschen chaotisch, während sie eine gute Organisatorin war und da für die Leute eine grosse Hilfe.
Und wo Sie es zum ersten Mal gesehen haben, mögen Sie sich noch an das erinnern?
Da mag ich mich genau erinnern. Das war an einer Weihnacht. Weihnacht 1955. Da habe ich eben die Schweizer Familie besucht, weil ich die Adresse hatte. Und da hat sie mir die Haustüren aufgetan. Und dann ist man dort am Tisch gesessen zusammen. Und die Familie hat natürlich westlich gegessen. Und es hat Baguette, also französisches Brot hat es unter anderem gegeben. Und ich habe als Schweizer natürlich Hunger gehabt nach Brot. Und hat dann immer wieder Brot verlangt. Und das hat meine spätere Frau dann amüsiert. Die Brotfresser. Ja, dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt die Frau. Ich bin ja in einem heiratsfähigen Alter dann gewesen.
Haben Sie können von als Deutschlehrer leben?
Ja, leben hätte ich nicht können davon, nein. Aber ich habe ja dann auch noch anders gemacht. Ich habe zum Beispiel Hörspiel geschrieben für das Schweizer Radio und habe den Kontakt gepflegt, habe dann auch Aufträge bekommen und habe dann auch einmal eine Anfrage bekommen, ob ich in der Hörspieldramaturgie Assistent werden möchte. Sie hätten mir eine Stelle angeboten. Aber Japan hat mich damals so stark gehebt, dass ich mich nicht dazu entschieden habe, weil ich dann lieber in Japan geblieben bin.
Ja, und wie so ein Hörspiel vom Oskar Pfenninger tönt hat, das gehört im zweiten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf der Seis.
«Ueo mung hui de, areko
Der Hit, der je aus Japan kam, ist Sukiyaki aus dem 63 vom Kiyo Sakamoto. Spannende Menschen, die Ungewöhnliches erlebt haben, die stellen wir Ihnen jeden Sonntag vor in Menschen und Horizonte. Heute ist das der 81-jährige Oskar Pfenninger. Er hat von 1955 bis Anfangs 70er Jahre in Japan gelebt. Dort hat er als Deutschlehrer und als Ostasien-Korrespondent gearbeitet. Und er hat auch für Schweizer Radio DRS Hörspiel geschrieben. Zum Beispiel 1963 auch «Die Reise nach Nirvana». Hören wir doch kurz in Anfang rein.
Meine lieben Freunde, nun, da ich in diesem fremden Land angekommen bin, will ich euch nicht länger im Ungewissen lassen. Ich schreibe euch, damit ihr wisst, dass ich noch lebe. Und nur eines hielt mich noch aufrecht. Eine unbestimmte Sehnsucht, die ganz von mir Besitz ergriffen hatte. Eine Sehnsucht nach etwas Unbekanntem, Fernem, Unfassbarem. Eine Sehnsucht nach Leben.
Die Sehnsucht hat der Hörspielautor, also der Oskar Pfenninger, sehr gut kennt, das hört man. Und noch heute, nach fast 50 Jahren, hat die Sehnsucht von Oskar Pfenninger einen Namen. Der Name von dieser Stadt Japan, wo er mit seiner Frau und seinen drei Kindern jahrelang sehr glücklich gelebt hat.
Das ist vor allem die Stadt Kyoto, die auch heute noch ganz besondere Ausstrahlung hat. Oder Atmosphäre, oder man kann es nicht benennen. Da ist noch ein Rest vom alten Japan immer noch vorhanden. Der Kaiser hat ja über 1000 Jahre in dieser Stadt gelebt. Der Palast ist immer noch da, er ist leer. Und alte Bewohner von Kyoto haben immer noch das Gefühl, also der Kaiser gehöre auf Kyoto und nicht auf das grosssprecherische Tokio. Es ist eine ganz besondere Stadt mit einer wunderschönen Umgegend. Ringsum sind so bewaldete Bergzüge und es fließt ein Fluss mitten durch die Stadt, wo nicht verbaut ist, wo grosse Überschwemmungsfläche hat, sodass man da kann, wenn der Fluss kein Hochwasser hat, kann man sitzen die Leute am Fluss. Es ist fast ein bisschen eine verträumte Stadt. Und die Bewohner von Kyoto sind in ganz Japan nicht beliebt, weil sie zu höflich sind. Und zu, man sagt dann, sie seien falsch. Ja, kompliziert. Und eben, das ist noch das alte Japan vom damaligen Kaiserhaus, wo man eben einen besonderen Stil hatte. Das ist dieser Stadt noch geblieben. Sie ist ja auch verschont worden vom Bombardement. Man hat in Washington hat Fürsprecher gegeben für die Stadt, um sie nicht zu zerstören. Die meisten grossen Städte sind ja völlig zerstört worden im Krieg. Nicht nur Hiroshima und Nagasaki, sondern es sind überall ja die Brandbomben gelegt worden und Tokio ist einfach verbrannt und es sind ebenso viele Tote hat's gegeben in Tokio wie in Hiroshima. Leute, die einfach verbrannt sind. Ja.
Die Nation hat die Atombomben erlebt. Warum haben sie auf Atomstrom gesetzt nachher?
Das ist ja nicht das Volk, sondern das ist die Regierung und die Wirtschaft, die es auf Atomstrom gesetzt hat. Und das ist ein sehr bedenklicher Aspekt von der japanischen Politik von oben, dass man das Trauma von Hiroshima und Nagasaki eigentlich zusammen mit den Amerikanern, die ja ihre nächsten Partner geworden sind, angefangen hat zu verdecken. Man hat auch das Problem der Atombombengeschädigten, die über 100'000 Leute, die bleibende Schäden hatten und frühzeitig gestorben sind, erblindet sind oder andere körperliche Schäden hatten für immer. Das Problem hat man auf die Seite geschoben. Und dann ist es sogar so gewesen, dass Leute, die in Hiroshima zur Zeit der Bombe, der Explosion gelebt haben und davongekommen sind, dass die Mühe hatten, dann zu heiraten. Also es hat eine Diskrimination stattgefunden, eine Art von Rassismus innerhalb vom eigenen Volk. Das sind die Geschädigten, das gibt keinen guten Nachwuchs. Also das könnte Schäden geben, die weitergehen. Und das ist ein ganz trauriger Aspekt. Fehlende Solidarität, aber wieder von oben auch, man hat das gesteuert. Man hat müssen weitergehen. Japan hat keine Bodenschätze, kein Öl, kein Rohstoff. Und dann hat man halt auf die Atomenergie gesetzt und dann ist es nicht mehr bezweifelt worden, weil es oben so bestimmt worden ist. Jetzt wird man da schon drüber nachdenken, anfangen.
Sagt der Oskar Pfenninger. Auf unserer Internetseite drs1.ch findet Sie übrigens ein Bild von ihm und von seiner ganzen Familie, also von der Frau und von den drei herzigen Kindern am Strand von Sendai sind, dem Strand, wo es so heute nicht mehr gibt, weil er vor gut zwei Monaten vom Tsunami überflutet worden ist. Ob der Oskar Pfenninger auch als Japan-Kenner ab und zu mal in ein kulturelles Fettnäpfchen trampert ist, das geht als nächstes hier auf der Seite. Wir haben eine Minute über 14:30.
There's a battle ahead, many battles ahead.
Sie hören deren Eis. Wissen Sie, wie man zu Japan uns Europäer und anderen Westler gern sagt? Langnase. Und so Langnase hat es zu Japan in den 50er und 60er Jahren nur wenig gegeben. Der ehemalige Ostasien-Korrespondent von Schweizer Radio DRS, der Oskar Pfenninger, ist einer von diesen wenigen gewesen. Und er weiss, dass die Japaner den Weissen auch Patasukai gesagt haben. Das bedeutet so viel wie die, die nach Butter schmecken. Weil die Ausdünstung der Weissen, die viel Rindfleisch und Milchprodukte essen, finden die Japaner, mal zurückhaltend formuliert, eher unangenehm. Darum hat Anne-Kathi Zweidler bei ihrem Besuch beim Oskar Pfenninger in Zürich wollen wissen, ob er am Anfang in Japan auch etwa mal in ein Butter oder, wie es gesagt, in ein Fettnäpfchen getrampelt ist.
Also einerseits ist man, hat man alles akzeptiert und einfach lustig gefunden, wenn ich etwas Falsches gemacht habe. Andererseits ist mir doch sehr bald bewusst worden, was man darf und was man nicht darf. Und da hat mir natürlich auch meine Frau sehr geholfen.
Sie haben vorhin schon gesagt, man tut auf keinen Fall jemanden verletzen und man tut ihm seine Meinung, die eigene Meinung nicht aufzwingen. Ist das nicht ein bisschen langweilig?
Man kann, glaube ich, nicht sagen langweilig. Es ist eine andere Art von Umgang miteinander. Man tut zum Beispiel nicht diskutieren. Bei der Diskussion werden ja immer Meinungen gegen Meinungen gestellt. Und das macht man einfach nicht in Japan. Sondern man hört, was der andere sagt. Und tut das dann quittieren mit, aha, so denkst du oder so ist das. So das kann. Man verwandelt seine Frage. Also, ist das so? Man tut die eigene Meinung zurückhalten. Das verhindert dann natürlich einen Konflikt oder eine Spannung. Man hört sich zu, ohne die Emotionen, die wir haben. Und man möchte die anderen nicht verletzen. Das gehört zur elementaren Höflichkeit.
Jetzt haben wir ja so erlebt, die Atomelektrowirtschaft ist in Japan, wie sie sich können erlauben, nicht offen zu informieren, sondern nur so scheibchenweise. Könnte es da zusammenhängen?
Der Vorwurf, dass die japanische Regierung und die Wirtschaft nicht richtig informiert hat, der ist natürlich tief in dieser Kultur verankert. Man sagt nur so viel wie unbedingt nötig.
Also das ist allgemein so? Das ist
allgemein so. Auch wenn jemand eine schlechte Nachricht hat, dann will er das nicht unbedingt einem sofort sagen. Er will einem verschonen von dem Negativen. Also man will ja das Negative, das gehört ja auch zum, die anderen nicht belasten, nicht verletzen. Und die japanische Regierung verhält sich da natürlich genau gleich wie die Privatperson. Sie meint, sie könne die ganze Wahrheit nicht einfach sagen. Es ist ein angeborenes Verhalten, könnte man sagen. Dazu kommen jetzt natürlich die Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der modernen Atomgeschichte. Und da muss man sagen, Korruption auf höchster Ebene gehört auch zu dieser Wirtschaft. Aber unten, an der Basis, bei den kleinen Beamten, ist sie eben nicht. Dort ist sie, das ist mir im Zusammenhang mit Korea aufgefallen, in Südkorea, sind auch die kleinen Beamten, lassen sich bestechen. In Japan überhaupt nicht. Das geht einfach nur bei oben.
Warum das? Man sagt ja immer, der Fisch stinkt am Kopf, aber nachher stinkt dann doch der ganze Fisch. Aber in Japan ist das offenbar nicht so.
Da kann man es auseinanderhalten. Politiker sind ja in Japan mehr oder weniger Berufspolitiker. Nicht wie bei uns. Und ein Politiker hat die Möglichkeit, sich zu bereichern, wie niemand anders. Und das machen halt auch viele Politiker. Es geht dann auch um das Geld. Und die Verknüpfung Politik und Wirtschaft, die ist stark. Die ist nach dem Krieg sofort wieder da gewesen. Obwohl man das ja hat wollen, von den Besetzer, von den Amerikanern her, haben sie das wollen auflösen, die Verknüpfung von Politik und Wirtschaft, die enge Verbindung. Man war geheiratet miteinander. Es ist aber sofort wieder zurückgekommen. Die grossen Konzerne sind wieder auferstanden. Banken und all das ist ein Klüngel wieder geworden. Und das ist halt jetzt noch so.
Warum ist der Japan trotzdem so erfolgreich? Man sagt ja immer, so eine Klüngelwirtschaft werde träge, sei nicht innovativ, lässt keine neuen Ideen aufkommen. Aber bei Japan stimmt das offenbar nicht.
Ich würde sagen, die Japaner sind unglaublich diszipliniert. Und sie arbeiten gern. Sie sind fast verliebt ins Arbeiten. Sie sind fleissig und pflichtbewusst. Das heisst also, der kleine Mann und die kleine Frau, die machen die Hauptarbeit für den Wohlstand von dem Land. Obwohl die Regierung zum Teil aus Nieten besteht, Leute, wo es wirklich dann nur um eigene Bereicherung geht, sind die gewöhnlichen Leute auf der Straße ehrlich und eben fleissig und diszipliniert. In Kyoto zum Beispiel sehen sie nie die Leute, die Zigarettenkippen fortrühren. Oder überhaupt, es ist am Boden, es ist überall sauber. Tokio ist heute sauberer als Zürich.
Wie werden die kleinen Japanerkinder, wie wird denen die Disziplin beigebracht? Wie wird das trainiert?
Das wird ganz stark schon in den unteren Schulen praktiziert oder gelehrt. Indem zum Beispiel Primarschüler und auch Sekundarschüler ihre Zimmer selber putzen müssen, also die Schulzimmer müssen putzen, indem sie am Mittag zusammen essen und dann auch alles, was zu dem gehört, machen, abtragen, aufputzen und so weiter. Schon im Kindergarten fängt das an, werden sie diszipliniert. Fragwürdig ist dann oft die Art, wie büffelt wird, wie mehr nur Drill im Unterricht als wirklich lernen, denken. Aber Disziplin, die wird sehr stark beigebracht, ja.
Haben Sie das auch gemacht mit Ihren Kindern damals?
In der Familie vielleicht auch bewusster, ja. Also meine Frau konnte sehr genau sein mit den Kindern. Sagen so und so geht es nicht. Und da haben sie dann schon in der Schweiz das Gefühl gehabt, da kann man in der Schule hat man mehr Freiheit als in Japan.
Ein Kulturschock sozusagen im umgekehrten Sinn. Warum die Jungfamilie Pfenninger von Japan in die Schweiz gezügelt ist, das erzählt uns der Oskar Pfenninger im letzten Teil von «Menschen und Horizonte».
Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts.
Oskar Pfenninger steht heute im Mittelpunkt von «Menschen und Horizonte» auf DRS1. Er hat ab 1955 im japanischen Kyoto gelebt. Er hat eine Japanerin geheiratet und auch seine drei Kinder sind in Japan auf die Welt gekommen. Er hat dort als Korrespondent gearbeitet und gleichzeitig sowohl als Deutschlehrer wie auch als Hörspielautor. Mit anderen Worten, der Oskar Pfenninger war sehr beschäftigt dort im Fernen Osten. Und doch ist er mit seiner Familie anfangs 70 Jahre wieder in die Schweiz gekommen. Was sind denn die Gründe für diesen Abschritt?
Der Entschluss, dass wir uns in die Schweiz absetzen, der ist gefallen wegen unserer Kinder, wegen der Ausbildung der Kinder. Auch meiner Frau war es klar, sie haben in der Schweiz bessere Chancen. Die Ausbildung, wenn man eine gute, sagen wir mal, eine elitäre Ausbildung will haben in Japan, kostet unheimlich viel Geld. Und zudem sind unsere Kinder ja Schweizer und nicht Japaner. Und so haben wir dann das Gefühl gehabt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir in die Schweiz gehen. Und die Entscheidung ist sehr, ja, das ist eine grosse Entscheidung gewesen, weil es hier mir eigentlich auch finanziell gut gegangen ist. Ich habe gut dann dort verdient. Und in der Schweiz habe ich gar nicht gewusst, wie es weitergeht.
Aber trotzdem, damit die Kinder bessere Chancen haben, haben sie gefunden, mal zurück in die Schweiz, und sie sind auf Zürich gekommen.
Dann sind wir auf Zürich gekommen. Ich hatte noch Verwandte und Mutter und Schwester und Brüder gehabt. Wir sind dann auf Zürich gekommen. Wir sind angefragt worden, ob wir ein Studentenheim würden als Hauseltern leiten. Das war eine internationale Schar von Studenten, und wir haben das dann ehrenamtlich gemacht. Wir sind für das nicht bezahlt worden. Wir haben aber eine schöne Wohnung gehabt in der Stadt Zürich. Und es war außerordentlich interessant für unsere Kinder, weil sie mit einer grossen Familie, einer Grossfamilie von jungen Leuten aufgewachsen sind. Für das sind sie sehr dankbar.
Und dann waren die Kinder wie alt, als sie hier in die Schweiz kamen?
Der Jüngste war 6 und die anderen sind in der Primarschule und dann in der Sekundarschule.
Und dann, wie war das von den japanischen Schulen, dann hier in die Schweizer Schulen?
Die Schweizer Schulen, das war fast wie Freizeit. Man muss allerdings sagen, dass meine Schwester, die Primarlehrerin ist, das erste Mal die beiden Eltern zu sich in eine Dorfschule genommen hat. Und dann hat sie vor allem dem Sohn müssen beibringen, dass sie jetzt nicht mehr in der Schule nicht seine Tante ist, sondern die Lehrerin.
Und jetzt, wie war das für Ihre Frau, hier in der Schweiz zu leben?
Da müssten Sie jetzt sie selber fragen, denn nur sie kann wirklich Auskunft geben. Denn sie war ja auch in dieser Beziehung sehr japanisch gewesen, dass sie natürlich das, was sie gestört hat, eigentlich nicht gesagt hat. Sie hat versucht, in der Schweiz das zu sehen, was gut ist, was praktisch ist, was besser ist als in Japan. Sie hat die japanische Disziplin gehabt, die ja in der Schweiz manchmal fehlt. Und sie hat auch den Gedanken von der Demokratie sehr gut verstanden und den Gedanken von das genossenschaftliche Denken.
Und wie hat sich das denn geäussert? In welchem Bereich zum Beispiel hat sie gefunden, doch kann man jetzt mit mehr Disziplin etwas verbessern?
Man muss vielleicht so sagen, sie hat Kontakt mit Japanerinnen gepflegt, die da wohnen. Die sind meistens mit Schweizer geheiratet. Und sie hat eine Gruppe gegründet von solchen Japanerinnen, die dann ohne ihre Männer über die Schweiz auch geredet haben, natürlich. Und sie hat ihnen sehr viel können erklären und zeigen, wie sie die Probleme lösen können. Die Probleme, die das sich ergeben in einer gemischten Ehe.
Was sind da die gravierendsten Probleme in einer so einer gemischten Ehe? Was sind die Reibungspunkte?
Es gibt verschiedene Reibungspunkte, aber einer, der ist markant, dass die Schweizer, ich kenne mich ja selber, immer Erklärungen wollen, genaue Erklärungen, also sag mal, was du eigentlich willst oder was denkst, und dass dann die Partnerin aus einer anderen Kultur das nicht sagen kann, was sie zum Beispiel stört, oder ein Gefühl nicht kann übersetzen.
Hätten Sie ein Beispiel?
Ein Schweizer, der jetzt eine japanische Partnerin hat, fragt sie über Japan, über japanische Politik, über das, was er über Japan liest, oder er geht ja mit seiner Frau auf Japan, er beobachtet und kritisiert dann, weil kritisieren ist ja eine Eigenschaft, die wir ausgesprochen haben. Und sie kann ihm eigentlich nicht antworten, weil sie das, was sie japanisch würde sagen, obwohl sie Deutsch kann, vielleicht sogar sehr gut Deutsch kann, nicht übersetzen kann. Japanisch ist eine sehr reiche Sprache in Bezug auf Gefühl. Sie ist viel reicher als Deutsch in dieser Beziehung. Und das kann sie aber nicht übersetzen. Und das kann dann der Mann wieder nicht verstehen. Er sagt dann, warum kannst du es dann nicht erklären?
Sie sagen, die japanische Sprache kennt viele Wörter für Gefühle und unterschiedliche. Sind die Japaner gefühlvoller als wir? Trotzdem, dass sie ja sehr diszipliniert und kontrolliert wirken.
Sie sind sensibler. Aber wenn man in Europa ist, erlebt man ja, dass bei uns in Deutschland noch viel mehr alles verbalisiert wird. Es wird alles in Wörter ausgedrückt. Und mich stört das jetzt auch. Da habe ich schon eine Tradition von Japan übernommen. Warum muss man immer alles sagen? Warum muss man bis in jedes Detail über alles immer Wort finden? In dieser japanischen Kultur, ich würde sagen, es ist eine Poetik, eine Lyrik, das ist die ganz grosse Stärke von der japanischen Literatur. Die reiche Gefühlssprache, die sich in der Lyrik eben am besten ausdrückt. Andeuten statt formulieren in Wort, nur andeuten, zwischen den Zielen sagen. Und da sehe ich ganz einen grossen Unterschied.
Also fast so ein bisschen wie die wundervollen japanischen Zeichnungen, die mit einem Strich das ganze Leben erklären.
Ganz genau. Die Tradition, die ja auf China zurückgeht, wo man mit der weißen Fläche auf einer Zeichnung eben viel mehr ausdrückt als mit der Linie. Und wo das Bild direkt aus dem Bauch rauskommt, nachdem man vielleicht lang meditiert hat, gibt es so Erzählungen von Künstlern, die viele Jahre lang meditiert haben, bis sie dann ein Gedicht geschrieben und gezeichnet haben. Das Bild und das Wort haben die immer zusammengehört in dieser traditionellen Tuschzeichnung.
Das war der Oskar Pfenninger, langjähriger Ostasien-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Seit er wieder in der Schweiz ist, lebt er als Schriftsteller in Zürich. Noch dieses Jahr kommt sein neuestes Buch raus. Es heisst «Leo und Jo» und das hat er seiner verstorbenen Frau Yoshimi gewidmet. Die Angaben zu seinen Büchern und überhaupt viele weitere Informationen finden Sie auf drs1.ch. Dort können Sie die «Menschen und Horizonte»-Sendung auch jederzeit nachlesen. Redaktion hat Anne-Kathi Zweidler gehabt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.